Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Mats ab, Vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Mats ab!
Mats ab, Vollbart nachgefragt ist noch ein neuer Interview-Podcast. Es kommen Leute zu Wort, die
Matze Theo, das bin ich,
interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. 10 Fragen?
Naja, also 5.
Oh, noch 5?
Ja, also 10 in Summe.
Egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Mats ab, Erika, die wird.
Herzlich willkommen. Es ist Freitagmittag, 13.10 Uhr und das heißt eine neue Folge Mats ab Vollbart nachgefragt. Mein Name ist Matze Theo und es geht wieder los. Eine Stunde pure Unterhaltung. Und ich gehe davon aus, noch nicht viele haben von Frau Högemann gehört, aber sicherlich gelesen. Ob Tagesspiegel, Berliner Zeitung oder Twitter. Mein heutiger Gast ist Lena Högemann. Sie ist Autorin, Podcasterin und Journalistin in Berlin-Mitte und schreibt frei über ihre eigenen Themen. Wie zum Beispiel Gerechtigkeit, Feminismus, Diversity, Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Dankbarkeit und Selbstverwirklichung. Und es wird sogar konkret, sie schreibt ihr erstes Sachbuch. Und was ist das Besondere daran? Sie nimmt jeden auf diese Reise mit, denn dank ihres Echtzeit-Podcasts, Frau Högemann schreibt ein Buch, kann man sich dazusetzen und ebenfalls zur Autorin des eigenen ersten Werkes werden. Lena ist trotz Social-Media-Wirrwarr ein absoluter Nachrichtenfan und wir beide teilen zu Recht die Sympathie für Micky Beisenherz und den Podcast Apokalypse und Filterkaffee. So ein sympathisches Lachen hole ich gleich dazu. Herzlich willkommen, Lena Högemann.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für diese traumhafte Anmoderation. Ich bin begeistert.
Oder? Oder?
Ja,
und als
super.
Ich das gelesen habe, Apokalypse und Filterkaffee, da hatte ich natürlich gleich 2 Herzen noch mehr in den Augen. Ich finde das ganz, ganz toll.
Es bringt mich so nach vorne, ja.
Ja, ja. Aber diese Leidenschaft, die teilen wir ja mit vielen anderen auch. Also das liebe Grüße an dieser Stelle an Micky Beisenherz. Ich habe immer einen leeren Stuhl neben mir zu sitzen. Irgendwann kommt der Micky auch mal dazu.
Oder du zu ihm. Das denke ich ja auch. Irgendwann.
Erst so rum, oder? Genau, wir sollten auch wirklich.
Ja, also ich denke auch, irgendwann wird Micky mir mal bei Twitter schreiben, er folgt mir schon und sagen, komm doch auch mal.
Ich sag ihm mal, dass er dir schreiben soll.
Ja, ja.
Ja? Ja, das machen wir, genau. Du hast in der letzten Zeit, so kurz nach deinem Urlaub, ihr wart auf Sylt, nichts Besseres zu tun, als dir einfach mal 5 Fragen zu überlegen, die dir noch nicht gestellt wurden. Und ich würde sagen, wir steigen gleich ein, denn deine Fragen finde ich sensationell. Lena, du fragst dich selbst und wir wollen die Antwort wissen. Du kommst aus Hannover. Das soll ja eine wunderschöne Stadt sein, mit einem sehr tollen dialektfreien Deutsch, sagt man ja. Was gefällt dir so sehr daran? Und ich bin erschüttert, dass du noch nie über Hannover so sprechen konntest, wie du es jetzt vorhast.
Ich freue mich so. Ich glaube, ich werde mir diese Frage oft vorspielen. Einfach so, wie du sie mir gerade gestellt hast. Allein sie so zu hören, bringt mich so nach vorne. Ja, ich komme aus Hannover. Und ich mag diese Stadt sehr, sehr gerne. Sie ist nämlich nicht zu klein und nicht zu groß. Und sie ist sehr schön, sie ist sehr grün. Ja, sie hat mittendrin einen riesengroßen Wald. Sie hat einen wirklich großen See, den Maschsee. Sie hat ein sehr schönes Fußballstadion von Hannover 96. Da habe ich sehr schöne Erinnerungen dran an meine Zeit da in der Nordkurve. Ich habe auch in Hannover studiert. Ich muss da nicht unbedingt wohnen, aber ich fahre da immer wieder gerne hin zurück. Und du hast es schon gesagt, wir sprechen das beste Hochdeutsch. Und es ist so, also für mich ist Hannover ja der Norden. Die Menschen sind schon eher ein bisschen norddeutsch kühl, aber sie sind dabei sehr freundlich. Und das, wohnt ja auch in Berlin, ist hier nicht immer so gegeben. Also das ist so meine Stadt. Und nee, ich liebe auch Berlin. Ich wohne hier auch sehr, sehr gerne, aber da habe ich mich noch nie so richtig dran gewöhnt. Dass da diese Schnodderschnauze ziemlich unterwegs ist. Und das merke ich, wenn ich jetzt in Hannover bin, da ist das anders.
Okay, hätte ich dich jetzt nach Berlin gefragt, was gefällt dir so sehr an Berlin? Was hättest du jetzt geantwortet? Und da muss man ja noch unterteilen, deswegen habe ich es am Anfang gemerkt. Weil wenn man dich mit Berlin in Verbindung bringt, ist es immer Berlin-Mitte. Was findest du so schön an Berlin-Mitte?
Dass hier alles ist. Also hier gibt es nicht, was es nicht gibt.
Positiv wie negativ, ne, oder?
Ja, schon. Also ich bin natürlich auch sehr privilegiert, dass ich hier so leben kann, wie ich lebe. Ja, also es fängt damit an, dass wir im Hinterhaus wohnen mit einem Spielplatz da drin und ich habe zwei Kinder und es ist so ruhig, obwohl ich in Berlin-Mitte wohne, dass ich, das schreibe ich ja auch, wenn es um Dankbarkeit geht, ich habe hier eine Schule und eine Kita um die Ecke, wo meine Kinder hingehen den ganzen Tag, wie wir das brauchen. Das ist, wenn ich auf mich beschäftige, mich ja mit Vereinbarkeit, das ist schon sehr privilegiert, dass wir das hier so haben und so erleben können. Und was ich an Berlin-Mitte wirklich mag, ist, dass hier jeder sein kann, wie er will. Auch im, also das mag ich natürlich nicht, wie manche Leute dann sind, also auch im Negativen, aber auch im positiven Sinne. Hier kann jeder rumlaufen, wie er will. Hier wird keiner wegen irgendwas schief angeguckt. Hier ist jeder, wie er will. Und das mag ich wirklich sehr an dem, wo ich hier lebe. Und dass es wirklich alles gibt. Also jetzt war das mit Corona echt eine harte Zeit, dass so viele Läden zu haben. Also wir haben zwei kleine Kinder und wir gehen auch immer noch nicht in so ein Restaurant mit ungeimpften 3G oder so. Aber das allein, dass man das jetzt wiederholen kann, dass man so lange draußen sitzen konnte, dass man alleine, hier gibt's lauter vegetarische Vietnamesen und was auch immer. Und wir haben natürlich auch Freunde in anderen Teilen dieses Landes. Nicht, dass es da nicht auch lebenswert wäre, aber das merken wir, wenn wir hierher zurückkommen. Das ist einfach total toll, was es hier alles gibt.
Das kann ich so unterschreiben, weil das ist hier im Prenzlauer Berg nicht wirklich anders. Genau. Aber Hannover ist erstmal keine Option für dich oder für euch.
Ach, ich habe ja wirklich gelernt, dass ich mich nicht festlege mit Dingen im Leben. Das habe ich früher anders gemacht, auch Dinge kategorisch ausgeschlossen. Also mein Mann und ich, wir haben uns auf Berlin geeinigt, würde ich mal sagen. Das ist so der gemeinsame Nenner. Der möchte lieber irgendwo nach Hessen, da möchte ich gar nicht hin. Und ich kann mir alles im Norden besser vorstellen. Mal sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Aber jetzt gerade geht's uns hier ganz gut.
Okay, aber in Hannover, da schlägt dein Heimatherz, deswegen auch die erste Frage.
Ganz genau.
Ganz
und ich finde sie so lustig, Hannover soll ja eine wunderschöne Stadt sein, hat mir das Freude, also ich finde das auch so, aber diese Stadt hat ja leider einen wirklich schlechten Ruf und deshalb auch diese Frage.
Okay, damit wir das Thema ganz positiv und touristisch abschließen können, was ist Must-Have, Must-See in Hannover, was man vielleicht nicht überall findet, was würdest du sagen, damit wir das rausgeben in die Zuhörerschaft?
Also ich gehe ja sehr gerne zu Fuß, ich wandere auch und also längere Spaziergänge in Hannover, wenn man da eine große Runde macht, dann hat man alles gesehen, das ist das Tolle. Man kann im Zooviertel in der Eilenriede anfangen, da, das ist wirklich so ein Wald mitten in der Stadt, dann läuft man da so ein bisschen rum und ist auf einmal mitten in der Altstadt, dann kommt man von da zum Maschsee und dann hat man schon wirklich sehr, sehr schöne Ecken gesehen.
Und dann ist man durch.
Dann ist man, ja, es gibt natürlich auch Museen und Kultur und das möchte ich jetzt alles nicht.
Nein, aber das kann man ja nachlesen.
Und wenn man im Sommer hinfährt, tatsächlich, bei Kultur fällt mir das ein, unbedingt die Herrenhäuser Gärten mitnehmen. Die haben nämlich ein kleines Fest im großen Garten und da kauft man sich eine Karte Eintritt und hat ganz viele Kleinkünstler, die überall in diesem Park irgendwie was aufführen. Kann auch was zu essen und zu trinken mitbringen. Das ist schon so ein Sommer-Event abseits von Corona. Das kann ich auch jedem empfehlen.
Okay, und das haben wir in Berlin jeden Tag vor der Straße, aber das macht sie auch besonders tatsächlich. Deine zweite Frage ist eine, die bekomme ich fast jeden Tag zu hören. Bitte gib mir eine spannende Antwort, dann kann ich vielleicht einiges in meine Antworten mit rübernehmen. Du arbeitest als Podcasterin, warum? Du hattest auch diese glorreiche Idee, dieses seltene Medium zu bedienen.
Ja, erstmal habe ich, also das muss man schon auf Corona schieben und auf Kinder, also ein Baby, also ist meine jüngere Tochter ist 1,5, das heißt Elternzeit und so. Und da kann man, ich bin eigentlich, hast du ja auch gesagt, Nachrichten überhaupt, also wirklich lieber auch Tageszeitung zu lesen, aber wenn man da so ein Baby hat, kommt man da nicht mehr zu. Und so fing ich an, wirklich meine große, große Informationslust irgendwie mit Podcasts zu bedienen und so kam ich irgendwann auf Micky Beisenherz. Ich höre ungefähr alle Zeit-Podcasts, die es gibt von Nachrichten. Bin auch so ein USA-Fan, möchte ich jetzt nicht sagen, aber ich interessiere mich sehr für die USA, auch diesen Podcast, Okay America. Also ich habe angefangen, ganz viel zu hören und habe einfach erstmal das Medium Podcast entdeckt. Und als ich dann den Entschluss gefasst habe, mich selbstständig zu machen, auch zu gucken, wo sind so meine Nischen, meine Themen und meine Medien, und ich diesen Weg, so ein Buch zu schreiben, ne, überhaupt damit anzufangen und zu glauben, ich kann das und ich habe was zu sagen, der war wirklich abgefahren. Und da habe ich selber geguckt, welche Podcasts gibt's denn zum Bücherschreiben. Und ich habe keinen gefunden, der zu mir passte. Weil was ich in meinem Podcast mache, Frau Hügemann schreibt ein Buch. Ich erzähle, wie du schon gesagt hast, in Echtzeit von meinem Buch, von meinen Fortschritten, auch von den Rückschlägen, aber ich mache das total unterstützend, und im Sinne von Empowerment. Weil ich wirklich glaube, dass ziemlich viele Menschen da draußen, und du sagtest schon, ich mache es speziell für Frauen, aber auch Männer dürfen den natürlich hören, weil ich wirklich glaube, dass ziemlich viele Frauen was zu sagen haben. Und das ist das, was ich mache. Und was ich nicht mache, ist, oh, Bücher schreiben ist so schwer und du schaffst das eh nicht und so. Und das habe ich ganz viel in anderen Podcasts gehört. Mhm. Und das wollte ich anders machen. Und so kam ich auf meine Idee.
Als ich das gelesen habe, dass du das in einem Podcast auch ja so erzählst, dass man dich dabei begleiten kann, habe ich also gedacht, welche Themen, also was höre ich denn da, was bekomme ich denn da? Also hört man dir zu quasi, wie du denkst, wie du dieses Buch formulierst? Nein, so ist es ja gar nicht, sondern man lernt dich ja auch kennen und du nimmst uns ja auch auf die Reise mit, beziehungsweise das Thema, was du ja dort verarbeitest, dazu kommen wir gleich nochmal, also dass man darüber was kennenlernt und auch einfach auf eine gelassene Art und Weise wie man so ein Sachbuch verfassen kann. Also das ist jetzt gar nicht so trocken, wie ich es vielleicht zuerst erwartet habe, weil, okay, ich möchte jetzt ein Sachbuch schreiben, dazu gibt es einen Podcast, was erwartet mich denn da? Da bekommt man ganz viel Lena und das hatte ich zuerst auch unterschätzt und das ist auch irgendwie ganz cool.
Ja, total. Macht auch total viel Spaß, ja.
Ja, das, genau. Auch die Urlaubsfolge, die habe ich mir heute angehört, die fand ich sehr erfrischend. Genau. Liebe Grüße nach Sylt. Wieso machst du einen Podcast zum Sachbücherschreiben nur für Frauen? Und da gehen wir jetzt, glaube ich, ins Eingemachte. Also ja, erklär uns nochmal ja diese Beweggründe.
Ja, sehr gerne. Ja, ich bin Feministin, sage ich laut und deutlich. Es ist schon schlimm, was man dann so erlebt oder was ich so erlebe bei Twitter und Co., nur wenn man dieses Wort benutzt. Ne? Das tritt ganz viel los, aber das... Also ich habe mich schon immer gefragt, wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich so Anfeindungen erlebe, aber das kann ja nicht auf, also ich kann jetzt nicht aufhören zu sagen, was ich denke, weil eigentlich heißt Feministin sein nur, dass Männer und Frauen im Leben die gleichen Chancen bekommen und dass niemand aufgrund seines Geschlechts oder, also es geht nicht nur um Geschlecht natürlich bei Diversity, aber das ist jetzt in diesem Fall mein Thema, diskriminiert werden darf und das bedeutet auch, dass Männer und Frauen am gesellschaftlichen und kulturellen Leben gleichmäßig, also gleichwertig teilhaben dürfen. Und das gilt in vielen Bereichen des Lebens nicht und bei Sachbüchern eben auch nicht. Also ich habe mir für meinen Podcast das wirklich angeguckt, was gibt's da so für Studien dazu und ich habe die 10 größten Verlage Deutschlands angeschrieben und gesagt, oder 10 große, ob es die allergrößten waren, also 10 bekannte Verlage habe ich gefragt, wie ist denn so der Anteil? Habe ich auch eine Podcast-Folge zu gemacht, ich glaube es war Nummer 1 ganz am Anfang, weil ich das super spannend fand, also das Ergebnis ist schon mal echt traurig, also 1/3 aller Sachbücher sind maximal von Frauen geschrieben, eher noch weniger. Und wenn ich die Verlage gefragt habe, warum ist das so, dann sagen die ja, die Frauen reichen hier auch nichts ein. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das stimmt. Also es können auch Mechanismus innerhalb eines Verlages sein, der eher Männer publiziert als Frauen, keine Ahnung. Aber ich beobachte das schon auch in meinem Umfeld und meine gesamte berufliche Karriere über, dass Frauen sich sehr zurücknehmen. Dass Frauen sich nicht sicher sind, ob sie das können. Und die sich sicher sind und da rausgehen, die erleben dann wiederum die Anfeindungen. Also es ist ja nicht so, als würden alle Frauen sich das nicht trauen. Aber deshalb habe ich diesen Podcast gemacht, weil ich für mich diesen Weg entdeckt habe und das jetzt mache und auch daran glaube und einfach wirklich, wirklich glaube, dass es sehr, sehr viele Frauen gibt, die entweder was Persönliches erlebt haben, also da habe ich auch eine Podcast-Folge zugemacht, was für Sachbücher das eigentlich sein können. Ich erzähle jetzt eine sehr persönliche Geschichte, da reden wir gleich noch drüber zum Thema Geburten, aber es kann auch sein, dass einfach eine Frau ein Thema total gut kann, Fachwissen hat, eine Expertise hat. Es geht darum, das auch zu teilen. Es muss nicht immer eine persönliche Geschichte sein. Es kann auch sein, ich möchte einen Ratgeber zu einem Thema schreiben. Also Sachbücher sind ja auch sehr vielfältig so. Aber ich glaube wirklich, dass da ganz viel in vielen, vielen Frauen schlummert, was da raus muss. Und mein Podcast ist ja so eine Folge, hat ja irgendwas zwischen 5 und 10 Minuten und kommt einmal die Woche und hat eben sehr kleine Schritte. Also ich erzähle ja an einem Punkt zum Beispiel, wie ich mein Buch strukturiert habe, wie ich angefangen habe zu schreiben. Ich erzähle auch mal, wie es ist, wenn man jetzt einfach alles schief lief und man 3 Wochen nicht geschrieben hat. Es sind eben sehr kleine Schritte, die man gehen kann, die jede Frau gehen kann für so ein Buch.
Es ist ja eigentlich ein übergeordnetes Thema. Es geht ja nicht um das Thema zu finden, um ein Sachbuch zu schreiben, sondern wenn man ein Thema hat und wo man Expertise besitzt und wenn man denkt, das wäre mal nötig oder man möchte sich einfach zu diesem Thema äußern, dass man das Thema angeht, ne? Und jetzt besonders auch Frauen, dass man die ein bisschen bestärkt und ermutigt, so wie du sagst, dann auch einfach machen und sich dem sich der ganzen Thematik zu stellen. Wie war denn jetzt auch das Feedback? Also wurdest du bestätigt in deinen ganzen Erfahrungen, die du auch gemacht hast, weil du nimmst ja auch, ich sage jetzt mal, die Frauen mit, ein Sachbuch zu schreiben. Wie bist du trotz deines Podcasts mit deiner Geschichte vernetzt? Wie unterstützt ihr euch da so gegenseitig?
Ja, also das fängt jetzt langsam an. Ich habe auch eine Facebook-Gruppe dazu gemacht und da kommt vereinzelt Frauen. Ich merke, dass also die Abrufzahlen sind schon okay. Das hören auch Frauen, das sehe ich ja, und auch Abonnentinnen steigen auch laufend. Also es werden auch immer mehr. Aber den Schritt zu machen, wirklich mir zu schreiben, mich anzusprechen und in eine Facebook-Gruppe zu gehen und was zu posten, ist, merke ich, für Frauen riesengroß. Also ich habe auch eine Folge darüber gemacht, mit wem rede ich eigentlich über mein Projekt und wie gehe ich damit um und was erwarte ich? Einfach weil es so viele Menschen in unserem Umfeld gibt. Also ich habe das nicht so stark, aber ich erlebe das auch, die erstmal bei so einem Schritt sagen, also ich weiß ja nicht, ob du das kannst und also bist du sicher, dass du so viel dazu zu sagen hast und wer will das denn lesen? Und was mir oft passiert ist wirklich so, also das Buch gibt's doch schon. Und nee, ist nicht so, also deshalb mache ich auch diesen Podcast, aber das ist so meine Beobachtung, dass das wirklich, also deshalb glaube ich, dieser Podcast wird auch noch eine Weile laufen, nicht nur bis mein Buch erscheint, sondern auch wirklich Schritt für Schritt die Frauen mitzunehmen.
Das wollte ich nämlich gerade fragen, weil was passiert, wenn jetzt das Buch fertig ist? Weil das Thema bleibt ja aktuell. Also was macht man denn daraus, ne?
Also mal sehen, wie das dann so läuft, aber es ist ja, bleibt mit Sicherheit nicht bei einem Buch bei mir. Also das müsste ich dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob ich den Namen ändern würde, aber es könnte mir auch vorstellen, dass ich dann nochmal ein zweites Buch mit einer anderen Herangehensweise schreibe und dabei bleibe oder auch, wenn das Buch irgendwann erscheint, was das dann konkret heißt, ist ja auch interessant. Also geht man dann auf so eine Lesereise, wie ist das? Also ich kann mir ganz viele Folgegeschichten vorstellen, die mit diesem Buch zusammenhängen. Aber das werde ich sehen.
Okay, also das Beste steht noch bevor. Wir sind gespannt. Und wenn es dann fertig ist und das Nächste kommt oder das Übernächste und dein Podcast dann heißt, Frau Högemann schreibt immer noch oder schon wieder.
Ja. Das wäre auch lustig. Das
dann müssen wir uns darüber nochmal unterhalten. Genau. Du hast es gerade schon erwähnt und da gehen wir jetzt nochmal direkt in die Thematik rein. Warum braucht es das Buch, das du gerade über Geburten schreibst? Und das, was ich auch herausgenommen habe, geht es nicht über das Kinderkriegen, sondern über die Geburten. Warum brauchen wir dein Buch?
Ja. Das ist eine, also die Frage habe ich mir selber ausgedacht.
Das ist eine ganz tolle Frage.
Das ist eine ganz tolle Frage. Nee, ist auch wirklich eine wichtige Frage.
Nein, weil
es gibt
sie, genau.
Ja, Bücher über Geburten. Ja. Es gibt auch Geburtsratgeber und meine Geschichte ist einfach so, dass ich vor jetzt 6 Jahren mein erstes Kind bekommen habe und ich habe so einen Ratgeber gelesen, ich habe so einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht und ich hatte im Endeffekt keine Ahnung, was in so einem Kreis halt passieren kann. Bin da hingegangen, habe gedacht, die wissen doch, was sie tun. Das ist ja hier wichtiges medizinisches Personal, die machen das jeden Tag. Habe eh so ein Hierarchieding. Also ich sage ja am Architekten jetzt ohne eine Architektin auch nicht, wie sie ein Haus bauen soll. Ich dachte, das wird schon. Und ich habe einfach das Schlimmste erlebt, was eine Frau erleben kann. Beleidigungen unter der Geburt, Gewalt, Eingriffe, die nicht zugestimmt, denen ich nicht zugestimmt habe, Eingriffe, denen ich nicht mal informiert. Also da passieren wirklich in bestimmten Kliniken wirklich schlimme Dinge mit Frauen. Hat ganz viel mit dem System zu tun, wie ist das finanziert. Also Wirtschaft spielt eine große Rolle. Je schneller so eine Geburt ist und je mehr Eingriffe hat, desto mehr Geld kriegt so eine Klinik. Und ich habe mich eben 5 Jahre lang wirklich damit beschäftigt, was mir da passiert ist. Also ich habe meine Akte angefordert, ich habe das mit Fachleuten besprochen, mir Hilfe gesucht und habe auch mit vielen anderen Frauen gesprochen, die sowas Ähnliches erlebt haben. Also das ist nicht, es ist kein Einzelfall leider. Und nach 5 Jahren, die ich mich damit wirklich ausgiebig befasst hatte, mit diesem Phänomen, jetzt aber noch gar nicht als Autorin, sondern einfach um für mich zu verstehen, was das ist, was mir da passiert ist, habe ich ein zweites Kind bekommen. Und zwar in einer ganz anderen Klinik mit einer ganz wunderbaren Hebamme und bin jetzt einfach in der sehr, sehr glücklichen Situation, dass ich das auch kennengelernt habe. Eine selbstbestimmte, starke Geburt. Denn man muss mal grundsätzlich zum Thema Geburt sagen, jedes anders und Geburt ist einfach Wahnsinn. Jetzt unabhängig, ob da jemand, wie man da behandelt wird als Frau, was der Körper da so macht und kann und für Schmerzen und Kräfte freisetzt, ist ja verrückt. Also, dass da schon so ein Kind drin wächst und dass man das dann selber da rauskriegt, ist eh schon Wahnsinn. Aber warum es mein Buch braucht, ist, weil es eine Vorbereitung darauf ist, aber eben auch auf das System. Und dass ich mich als Frau, bevor ich in einen Kreißsaal gehe, wirklich damit beschäftigen muss, wo gehe ich da hin, was haben andere Frauen da erlebt, wie kann ich mich darauf vorbereiten, wie kann auch der Partner, die Partnerin, der oder die mitgeht, eine Hilfe sein. sich vorher wirklich auch Sätze zu überlegen, die ich sage, wenn mir was passiert, so habe ich es bei der zweiten Geburt gemacht, auch wenn ich es nicht brauchte, mir wirklich vorher zurechtzulegen, okay, wenn die das und das wieder sagt, dann gehe ich. Dann sage ich, ich will eine andere Hebamme. Dann sage ich, das ist nicht richtig. Bei jedem Eingriff, der angekündigt wird, zu fragen, warum wollen Sie das jetzt machen? Also das ist wirklich sehr intensive Vorbereitung, die ich glaube, die man braucht. Und das ist für so eine Erstgebärende total schwierig. Also das ist ja eh schon schwierig, was da alles passiert. Aber ich komme jetzt daher und sage, du musst dich damit beschäftigen, bevor du in so ein Krankenhaus gehst. Und das tue ich in diesem Buch. Also ich erzähle meine Geschichte. Ja. Und ich erzähle auch, wie unterschiedlich das die Folge ist. Also wenn man so eine traumatische Geburt erlebt oder so eine selbstbestimmte, was das halt auch mit einem, wie unterschiedlich das die Folgen sind, wie schlimm das sein kann, wenn man da unvorbereitet auf die falschen Menschen trifft. Genau. Und das, ich bin wirklich der Meinung, dass jede Frau auch das Recht hat, diese Information zu bekommen, um sich damit zu beschäftigen, was sein kann. Und ich habe eben beides erlebt. Ich kann auch von dem sehr guten, selbstbestimmten Starken erzählen. Ich erzähle jetzt keine Horrorgeschichte, sondern nicht nur diesen Teil, sondern eben das große Ganze, damit sowohl die Frau oder die Person, die das Kind kriegt, als auch der die Begleitung da ja so gut vorbereitet, wie es überhaupt geht, reingehen kann.
Ja. Es ist halt nicht normal, dass man auch viele Sachen im Gesundheitswesen in Frage stellt. Ne? Man geht irgendwie dahin und man hat das Gefühl, das weicht sich auf, aber man darf jetzt irgendwie nicht stören durch Besserwisserei oder durch Nachfragen oder so. Aber gerade in solchen Sachen, wo es ja dann auch um Zeit geht, muss ja trotzdem das Individuelle und das eigene Verständnis und die Aufklärung muss ja stattfinden. Das ist nicht mehr so wie früher, dass man hinterher gesagt bekommt, ja, das war jetzt schon alles so richtig so. Und genau. Ich denke, wir bringen da auch eine ganz andere, oder wir sind ja auch eine ganz andere Generation an Selbstbestimmtheit, dass man auch sagt, nein, ich möchte das, es ist mir wichtig und ich möchte alles nachlesen und ich möchte alles hinterher auch bekommen. Das finde ich wichtig. Und ja. Ich glaube, das bringt man noch nicht so mit Geburten tatsächlich in Verbindung. Da hast du vollkommen recht. Und ich denke, das Thema, ja, das bleibt ja immer aktuell, weil Geburten finden immer statt.
Das ist ja das Krasse, ne? Also es findet ja laufend statt. Also immer es findet statt. Ja immer statt. Immer es ist statt. Einfach, ohne das wird es ja keine Menschen geben. Also es ist einfach ein so elementares Thema.
Und es ist ja kein Trend.
Nee. Und es ist halt was ich auch verstehen kann bei dem, was Frauen erleben. Aber Frauen reden nicht über Geburten. Und das ist auch was ich so aufbrechen will mit diesem Buch. Ich habe auch einen Teil, wo ich auch wirklich andere Frauen interviewe über Geburten, weil nur weil ich diese zwei Dinge erlebt habe, kann ich nicht sagen, wie Geburten sind, weil jede Frau erlebt es anders. Aber ich spreche in meinem Buch sowohl mit Menschen, die professionell diesen Frauen helfen, also zum Beispiel eine Traumatherapeutin, die seit 20 Jahren mit Frauen arbeitet, die traumatisiert wurden unter der Geburt. Ich werde auch die Hebamme, die so gut war bei meiner Geburt, werde ich interviewen, wie sie das alles sieht. Und eben andere Mütter, die auch ihre Geschichte erzählen. Weil das fehlt wirklich, dass Mütter, also in jeglicher Hinsicht, also es muss auch gar nicht immer sein, dass Mütter erzählen, was schlimm war, sondern auch im Sinne von, wie war das für mich? Wie habe ich das geschafft? Was hat mir geholfen? Das ist das, was dieses Buch eben liefern soll.
Ja. Und nicht selbstbestimmt zu sein oder Selbstbestimmung, das muss ja nicht immer so, wie du sagst, mit einem ganz furchtbaren Ereignis einhergehen, sondern es geht ja dann, so wie ich es jetzt verstanden habe, um das Prinzip und um die Aufklärung und die ganze Situation, die man dann halt auch einschätzen kann und beeinflussen und entscheiden kann, vielleicht auch das, ja. Aber da weiß man dann auch sehr viel wenig darüber, dazu könnte ich jetzt auch nicht viel sagen, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich bin sehr gespannt, sehr spannend. Sehr, 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 sehr spannend. Wir gehen nicht so sehr hier rein in das Thema, denn dazu habe ich gleich nochmal eine Frage selbst vorbereitet. Da bin ich gespannt, was du sagst. Aber vorerst kommen wir zu deiner fünften Frage, liebe Lena. Und die finde ich sehr schön. Als ich die gelesen habe, habe ich geschmunzelt und du durftest mich dabei beobachten. Ja. Was ist dein Lieblingsgefühl im Leben und warum?
Ja, tatsächlich habe ich mich ich bin ja noch nicht so lange an diesem Buchprojekt und selbstständig tätig als Autorin und Podcasterin, aber auf diesem Weg sehr damit befasst, was wir so fühlen als Menschen, was ich so fühle, was ich gerne fühle und was nicht so, weil ich beobachtet habe, in so einer festen Arbeitswelt, da ignoriert man seine Gefühle voll oft. Also ich glaube, das kennt jeder, der irgendwie in der Sitzung sitzt und dann hier so Bauchschmerzen und irgendwie das gefällt mir nicht, aber das nicht so zuzulassen, weil der Verstand sagt, es muss so oder so. Also deshalb haben so Gefühle für mich eine ganz andere Bedeutung und gewonnen, also wirklich in meinem Prozess so. Und was sind meine Lieblingsgefühle? Ja, darüber reden Menschen total wenig. Und ich rede eigentlich gerne drüber, habe ich gemerkt. Also ich habe bei der Frage zwei Lieblingsgefühle, die mir ganz wichtig sind. Und das eine ist Freiheit. Und damit beschäftige ich mich total. Also, dass wir eigentlich, dass wir frei sind in unserem Leben, dass ich frei gestalten kann, wie ich leben möchte. Jetzt auch dadurch, dass ich eben selbstständig arbeite, zu meinen Themen arbeite. Ich habe einfach eine ganz neue Freiheit. Und die fühle ich irgendwie jeden Tag, aber ich fühle die besonders, wenn ich wandere. Und das ist so meine Leidenschaft. Und das Größte, was ich da je an Freiheit erlebt habe, war, als ich mit meiner Schwester über den Jakobsweg gewandert bin.
Oh,
zwei Wochen lang.
Toll, toll.
Ja, in Portugal, also nicht den Haupt-, sondern den portugiesischen. Das ist so ein bisschen der Anfänger-Jakobsweg, 250 Kilometer, zwei Wochen. Und dieses jeden Tag Schritt für Schritt gehen. Also dieser wunderschönen Natur ist natürlich jetzt auch hilfreich, dass man weiß, wo man nachts schläft und leckeres Essen kriegt und an jeder Ecke irgendwie auf dem Weg einen Kaffee. Also es ist jetzt auch ein sehr angenehmes Wandern, aber dieses sich nicht fragen, was mache ich heute, sondern einfach laufen, atmen und Gedanken kommen und gehen lassen, das war die pure Freiheit. Also jetzt ist Corona und wir gucken mal, wann das wieder geht, aber das ist auf jeden Fall ein ganz großer Bestandteil meines Lebens. Und das zweite Gefühl, und das hängt schon damit zusammen, ist Dankbarkeit. Und darüber schreibe ich ja auch, ich habe zum Beispiel in meinem Blog einen Artikel geschrieben, wie Corona mich eine ganz neue Form der Dankbarkeit gelehrt hat. Also, und das ist wirklich mal das A und O für mich. Also ich denke da jeden Tag, beschäftige ich mich damit, wie dankbar ich bin für meine Familie, für meine Kinder, dass wir gesund sind, dass wir auch in diesem ganzen Corona-Wahnsinn noch, also als Familie so gut funktionieren, obwohl es natürlich eine totale Belastung war. Ich bin dankbar für all die wunderbaren Orte, an denen ich war. Also ich habe auch vor den Kindern sehr viel, war ich auf Reisen. Ich bin sogar, und das ist eine total toll, dass das funktioniert, ich bin sogar jetzt schon dankbar für die Dinge, die ich erleben werde. Also für Orte, an die ich gehen werde, reisen werde, für Dinge, die ich erleben werde. Also ich bin jetzt schon dankbar für den Moment, wenn ich mein Buch in den Händen halte. Das ist ein ganz faszinierender Weg so für mich.
Und da mixen sich ja auch Emotionen, dann ist auch noch glücklich sein oder man ist dann auch
Freude
aufgeregt
gehört dann
und so.
Natürlich auch dazu.
Ja, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Also mit der Freiheit, ich glaube, das können wir alle unterschreiben. Das geht mir auch so. Ich bin auch Waage von Sternzeichen. Das heißt, das ist auch das, was ich wirklich mit mir auch verbinde und assoziiere. Und was mir bei Dankbarkeit immer so auffällt, das ist, also oder einer berichtigt mich, aber das ist so das einzige Gefühl, was erst eintritt, wenn man es ausspricht, weil man ist ja, man fühlt ja, glaube ich, nicht Dankbarkeit, sondern erst, wenn man sich so mit diesem Gedanken erstmal auseinandersetzt, ne? Von wegen, nee, ich bin jetzt irgendwie dankbar, weil ich stehe auf, ich bin gesund, ich habe ein Dach über den Kopf, ich darf mir was zu essen machen und ich darf frei entscheiden, wie ich meinen Tag jetzt gestalte. Also ich werde zu nichts gezwungen oder muss jetzt nicht gerade fürchten um mein Leben.
Ja, also die Dankbarkeit ist, das, ich glaube, da hast du völlig recht, die ist nicht einfach so da. Ich muss mir schon den Moment nehmen und mich fragen, wofür bin ich gerade dankbar? Und dann bin ich dankbar und dann fühle ich das und das macht ganz viel.
Man muss sich das vornehmen. Das hört man ja ganz oft, ne? Man soll Dankbarkeitstagebuch schreiben. Man soll sich morgens oder abends sich halt damit auseinandersetzen. Das klingt aber, muss ich auch sagen, manchmal sehr komisch, sehr unangenehm. Ich setze mich doch jetzt nicht hin und zuerst, wenn man sagt, ich muss mich jetzt hinsetzen und mir das aufschreiben, wofür ich dankbar bin, damit sich das besser anfühlt. Wenn man das manchmal macht, kommt das automatisch und dann denkt man sich, das stimmt ja sogar, das funktioniert ja sogar. Und was ich noch so dazu gelernt habe, ich kann ja nur von mir sprechen, dass sich dadurch manchmal andere Sachen verflüchtigen, so wo du denkst irgendwie, oder es fällt mir manchmal einfacher, ich muss mich zum Beispiel jetzt in meiner Hauptarbeit auch manchmal mit Patienten auseinandersetzen, mit seltenen Erkrankungen und wenn so ein Meeting oder was auch immer, so ein Projekt abgeschlossen ist und man hat sich sehr mit den PatientInnen auseinandergesetzt, dann denkt man sich, fällt es mir einfacher, dankbar zu sein, weil ich sage, okay, das, ich habe nicht deren Themen, dadurch sind manchmal größere Themen kleiner, also gar nicht mehr so schlimm, meinte ich jetzt und da ist die Dankbarkeit dann hat nochmal eine ganz andere Stärke, so eine ganz andere Wirkung, denke ich mir.
Verstehe.
Aber ich bin schon, also ich denke, ich bin manchmal automatisch glücklich oder zufrieden oder hungrig, wie auch immer. Aber Dankbarkeit, das muss man sich vornehmen tatsächlich. Das ist doch interessant, oder?
Das ist total interessant, aber ich habe wirklich schon viele Monate so eine Routine. Ich mache das jeden Morgen 10 Minuten. Ich mache so eine Meditation zum Tag. Und da kommt immer drin vor, wofür bin ich heute dankbar, was ist meine Intention für den Tag, wie stelle ich mir den Tag vor, also so einen Ablauf zu haben und mir vorzustellen, wie ich abends glücklich und dankbar ins Bett gehe. Und das mache ich jeden Morgen und dann schreibe ich das auch kurz auf. Also das klappt nicht immer hier mit dem, was hier so los ist, aber das ist unglaublich, wie das wirkt.
Okay.
Bin ich total von überzeugt.
Was glaubst du, wie glücklich, zufrieden und wie viele Seiten du morgen früh aufschreiben wirst, nachdem du meine 5 Fragen beantwortet hast?
Oh Gott, jetzt geht's los, ja.
Wie du dich gleich gerade hinsetzt und
ja.
So,
genau. Nee, ich finde es wirklich das absolut, also ich finde es sowieso ein super spannendes Konzept, was du hier hast mit den 5 Fragen.
Danke.
Aber dass du jetzt guckst, was ich so mache und dann überlegst, was wurde die wohl noch nicht gefragt, ich finde es famos. Also insofern bin ich jetzt super gespannt.
Und dann nennst du das Kind gleich sprichwörtlich beim Namen, denn ich hoffe, es gelingt mir, dir einzigartige Fragen zu stellen. Falls nicht, darfst du dir hinterher für mich noch eine gute Tat ausdenken. Aber ich habe mir Mühe gegeben. Also, die erste Frage. Du hast als Fernseh-, Online- und Cross-Media-Journalistin und Pressesprecherin in der Vergangenheit gearbeitet, bevor du dich jetzt selbstständig gemacht hast. Ich habe ja schon gesagt, du arbeitest frei an deinen Themen. Das habe ich extra so betont. Inwiefern stieg denn bei dir das berufliche Selbstbewusstsein oder das Selbstverständnis mit dem Freiheitsgrad im Beruf?
Kannst du das nochmal genauer erklären? Meinst du jetzt in den Festanstellungen und meinst du jetzt, wie ich jetzt arbeite?
Weil ja, so ich meinte es so, wie
man
du...
Ja nicht.
Nein, aber so wie du jetzt arbeitest.
Das ist wirklich eine spannende Frage, weil das hängt... Also ich mich da schon auch selber frage, wie das so zusammenhängt. Also ich glaube schon... dass ich jetzt an dem Punkt, wo ich jetzt bin, ich habe ungefähr 10 Jahre festangestellt gearbeitet in verschiedenen Positionen, als letztes auch wirklich Pressesprecherin in der Senatsverwaltung, also schon eher hoch, wenn man das jetzt karrieretechnisch so nennen will, und habe unglaublich viel gelernt und habe eine ganz andere Sicherheit in den Themen, im Schreiben, in der Recherche, aber auch im Umgang mit Menschen natürlich erlebt. Also ich habe meine erste Abteilung geleitet, da war ich 30 Jahre alt. Da hatte ich eine Mitarbeiterin, die hat mich mit den Worten begrüßt. Ich bin hier länger, als Sie auf der Welt sind. So, das war ihre Begrüßung für mich als ihre Chefin. Und da dann mit umzugehen und zu gucken, okay, wie gehe ich mit dieser Frau um? Was will die mir eigentlich sagen? Was hat die für Themen? Und wir haben uns dann auch super verstanden. Es hat dann auch geklappt. Aber das war schon ein richtig langer Weg hierher, der mir aber auch die Sicherheit gegeben hat, das jetzt zu machen. Also ich schreibe ja ganz, ganz zu verschiedenen Themen und auch für verschiedene Medien. Aber die Sicherheit, auch die Themen so zu kennen, das ging durch die letzten Jahre. Und deshalb konnte ich diesen Schritt am Ende auch erst gehen. Das stimmt.
Und hast du dir das so vorgestellt, weil man plant ja den Schritt in die Selbstständigkeit zwar, man hat vielleicht auch so Vorstellungen, möchte man so einen idealen Zustand erreichen? Von wegen, also ne, ich übertreibe jetzt mal, ich stehe morgens auf und überlege mir, ach, mir fallen diese 3 Zeilen ein, die gebe ich jetzt in den Umlauf und dann schaue ich mal im nächsten Monat, was mir noch so einfällt. Also ich könnte mir natürlich auch vorstellen, man will ja auch natürlich was zu tun haben, ja. Also ich bin auch eher rastlos, als dass ich jetzt irgendwie jetzt nur von der Couch aus arbeiten möchte. Welchen idealen Zustand, ideal ist ein ganz blödes Wort, aber wie matcht das? So Vorstellung und jetzt Realität? Oder wo möchtest du noch hin?
Ja, also erstmal war der Weg nicht klar. Also der kam eher zufällig, dass ich Anfang des Jahres gesagt habe, ich will jetzt mal, da war ich in Elternzeit und ich will jetzt einfach mal gucken, wo ich noch so hin will. Da habe ich so ein Online-Coaching tatsächlich gemacht. So 10 Wochen lang, richtig intensiv, mit vielen Meditationen. Und die Grundidee war wirklich so, die Vision fürs eigene Leben zu entwickeln. Weil ich war beruflich erfolgreich und es war alles okay. Es gab jetzt auch keine großen Baustellen. Aber ich habe schon gemerkt, dass was fehlt. Und in diesem Coaching ist mir klar geworden, dass ich dieses Buch schreiben muss. Das ist immer, also dieses Buch über Geburten, überhaupt so intensiv eine Geschichte zu erzählen, war der Stein, der alles ins Rollen gebracht hat. Also die freie Tätigkeit, das Podcasten, das hat sich dann alles so drumherum gesponnen. Also ich moderiere zum Beispiel auch Veranstaltungen oder ich gehe als Speakerin auf Veranstaltungen zu meinen Themen. Ich habe das schon sehr breit aufgestellt, was ich in der Selbstständigkeit mache. Aber das kam alles durch diesen Kick mit dem Buch, dass ich das schreiben will. Das war, glaube ich, der entscheidendste Punkt.
Aber kann man denn sagen, hat sich dadurch deine Einstellung zum Beruf oder auch zu seiner Tätigkeit, hat sich das irgendwie verändert?
Also man muss schon mal sagen, oder ich muss sagen, ich habe, also ich, deshalb ist auch Vereinbarkeit mein Thema, ich habe 5 Jahre lang gearbeitet, als hätte ich kein Kind. Mein Mann genauso, also wir machen 50 Kinderbetreuung. Also ich bin jetzt keine von den Müttern, die das alleine macht und deshalb irgendwie nicht mehr kann, sondern ich kann auch nur die Hälfte einer Kinderbetreuung machen, aber mit einer vollen Berufstätigkeit ohne Home, also es war vor Corona, es gab ein Homeoffice-Verbot teilweise bei meinen Arbeitgebern. Es gab auch, also das Kind kam einfach nicht vor und dann hat man kranke Kinder und weiß nicht und dann ist der Mann auf Dienstreise und man muss schnell und dann bin ich in die Bahn und in die Tram verpasst zum Taxi, um noch rechtzeitig an der Kita zu sein. Also jetzt, wo ich frei arbeite, merke ich schon, was ich mir 5 Jahre lang angetan habe. Deshalb arbeite ich jetzt, ich will gar nicht sagen, dass ich so weniger arbeite, aber ich arbeite eben ganz anders. Dadurch, dass ich mir gucke, welche Themen mache ich, welchen Artikel hier, wo habe ich welche Abgabe. Ja. Mir passiert es jetzt auch manchmal, dass ich so viele Angebote rausschicke und dann so zweimal hintereinander eine Moderation, dann ist das schon wieder Stress. Und dann denke ich so, das wollte ich doch gar nicht. Das ist doch jetzt hier vorbei. Aber ist ja dann auch schön, weil da kommt dann das Geld her. Ne? Aber ich sehe Arbeiten, also ich sehe wirklich auch, muss man schon sagen, dass das normale Arbeitsleben sehr, sehr kritisch. Was es, und es muss, es erzählen mir auch Leute ohne Kinder. Es geht nicht primär darum, dass man Kinder hat, sondern dass man eine Work-Life-Balance hat. Dass man wirklich, also ich finde 40 Stunden plus arbeiten, wenn man dann noch einen Arbeitsweg hat, wirklich einfach hart. Und dann auch noch ohne Flexibilität, das ist einfach, das ist so viel Lebenszeit. Das muss schon sehr, sehr erfüllend sein, dass man die da so verbringt. Und ja, ich sehe auch, wirklich wenig Konzepte. Die, also es ist klar, gibt's immer Beispiele, die das total super machen. Es gibt auch Arbeitgeber, wo man zwischen 10 und 14 Uhr Sitzung hat und davor und danach nicht. Aber da fängt's ja schon an, wenn einem da ständig irgendwelche 17 Uhr Termine in den Kalender gedrückt werden und ich dann hier zu Hause, oh, da ich weiß, ich bin dran, aber kannst du bitte? Das ist halt echt schwer für viele. Ne?
Das denke ich auch.
Das haben wir jetzt zwar noch manchmal, aber es ist einfach ganz, ganz anders.
Und auch Jobs, die einen erfüllen, dürfen eigentlich auch nur 40 Stunden einen in Anspruch nehmen, wie ich finde. Und das hat sich auch so eingeschlichen, also jetzt nicht unbedingt durch Corona, aber durch, also Homeoffice hat ja auch vieles verzerrt. Es gibt super viele Vorteile. Es gibt auch ganz viele Nachteile, wo es halt einem auch schwieriger fällt, einige automatisch mehr arbeiten. Weil der, der Arbeitsweg fällt ja weg, dann kann man ja schon mal einen Blick in die E-Mails werfen.
Also, es hört, wann hört man auf? Also so Jobs hatte ich auch. Hast halt ein Diensthandy, freust dich, dass die Chefin sagt, okay, ist mir egal, wo sie sind, Hauptsache ich kann sie anrufen. Aber wenn das halt ständig abends um 10 ist oder am Wochenende, wo eigentlich kein Dienst eingeteilt ist, ist auch schwierig. Ne?
Ja, völlig. Genau. Und ich habe auch schon mal einen Job verlassen, weil ich dachte mir, es kann doch nicht sein, dass ich nur pünktlich Feierabend machen kann, wenn ich irgendeinen Grund habe. Also wenn ich heute muss ich mal 17 Uhr gehen, weil ich habe 17.30 Uhr mal einen Arzttermin. Es tut mir so schrecklich leid, dass ich einmal in meinem Leben Zahnschmerzen habe. Oder ich habe doch noch mal Konzert.
Ja, das ist halt kein Leben, ne?
Und das ist halt kein Leben. Weil ich darf auch mal 15.30 Uhr Feierabend machen, weil ich mal nichts vorhabe, weil ich einfach lebe, weil ich einfach mal mich mal ausprobieren möchte, ob ich noch ein Banana Bread backen kann oder nicht. So. Als Beispiel, was viele gemacht haben. Aber darum geht es ja dann tatsächlich auch. Ne? Das ist ja dann auch keine Selbstbestimmtheit, keine Freiheit, so wie du sagst. Ja, sehe ich auch so. Also, aber ein ganz interessanter Punkt. Und diese Frage ist mir halt so in den Kopf gekommen, als ich mich so mit deinem Schaffen auch befasst habe, dachte mir so, das ist ja sehr interessant, weil dieses freie Arbeiten stelle ich mir sehr fordernd auch vor. Ne? Man muss es ja trotzdem auch alles in die Bahn kriegen, planen und auch so ein gutes Gefühl haben. Vielleicht war das der Punkt. Ich habe mir so gedacht, mit einem nicht vorhandenen oder nicht so ausgeprägten beruflichen Selbstverständnis kommt man wahrscheinlich gar nicht so gut nicht in machen. Diese Selbstständigkeit.
Ja. Genau. Also das ist wirklich der Punkt, habe ich auch eine Podcast-Folge zu gemacht, wie du das Mindset einer Autorin entwickelst, heißt das. Und das habe ich gemacht. Also ich habe wirklich wochenlang mich mental damit beschäftigt, wie möchte ich arbeiten, zu welchem Thema, woher kommt mein Geld? Klar, man muss da auch mal einen Businessplan schreiben und das wirklich alles durchrechnen.
Absolut.
Und es dann wirklich auch dran zu bleiben. Also das kann man nicht machen, das hätte ich nicht machen können, wenn ich nicht diese Hilfe gehabt hätte, um zu lernen, was ich will und warum ich das kann. Also wenn man da, also ich habe auch manchmal Zweifel, ist klar, als freie Journalistin, ich fange gerade erst an, ich habe ein super Thema und ich möchte das eigentlich bei Spiegel oder Zeit sehen und die antworten auf meine Mails nicht. Aber dabei ist das Thema doch so toll und die Geschichte und die müssen doch, müssen die halt nicht, so ist das System, ja, ist ja auch nicht alles perfekt.
Ja.
Aber dann für mich zu gucken, wo ist denn mein Gestaltungsspielraum? Okay, vielleicht nimmst du eine Tageszeitung, vielleicht schreibe ich erstmal einen Blog, vielleicht ist das dann einfach was über Social Media und ich erkläre, ich mache hier die Geschichte und später nimmt das wer. Also das ist sowieso ganz wichtig, so flexibel zu bleiben. Ne? Also ich entwickle mich hier jede Woche weiter, weil ich dann doch ein Thema entdecke und merke, das passt total gut in mein Portfolio, das bearbeite ich jetzt. Dann ergibt sich im Gespräch mit einem anderen Medium vielleicht auch eine feste Zusammenarbeit. Dann muss ich gucken, wo stimmt welches Geld. Das ist echt eine Mischkalkulation und wirklich dieses flexibel bleiben und sich nicht wahnsinnig machen. Also dazu tendiere ich ja schon so als totale Perfektionistin zu denken, das war aber im Plan anders und dann zu sagen, ja, ist auch okay, weil jetzt hat sich was anderes ergeben.
Genau. Und das kann man halt nur mit einem festen Mindset machen, so wie du sagst, sonst geht man ja unter, sonst sind die ersten zwei Wochen ja schon die totale Qual. Okay.
Nee, und das dauert halt auch ein bisschen. Also ich sage im Podcast schon auch, fang jetzt halt an, schreib mal. Also sich ewig das zu planen und nicht zu machen, ist auch nicht die Idee, aber sich wirklich Zeit zu nehmen und auch so Routinen, um so ein Mindset zu erarbeiten. Sonst kann man das nicht machen, das glaube ich wirklich. Vor allen Dingen, weil man ja nicht unbedingt die Leute um einen rum haben. Also die suche ich mir jetzt. Nach und nach findet man die. Wenn ich anfange zu erzählen, was ich mache, also auch, dass wir uns jetzt gefunden haben, ist doch völlig abgefahren. Also über eine Facebook-Gruppe und dann quatschen wir hier.
Weil thematisch hätten wir uns ehrlich gesagt jetzt nicht gefunden.
Aber von dem Mindset her, das stimmte dann. Merke ich ja jetzt auch, wo wir quatschen, wie unglaublich sich das ergänzt. Und so Leute findet man dann halt, wenn man anfängt, da rauszugehen und zu sagen, was man macht. Ja.
Tja, also wer mich finden will, liebe ZuhörerInnen, der findet mich überall. Man wird mich nicht los. Nein, aber das finde ich total, total bereichernd. So ist es ja auch. Und selbst Podcast muss man ja auch planen, muss man auch überdenken und ist halt auch kein Sprint, ne? Ist halt auch schon ein Marathon. Das muss man durchhalten.
Das ist ja das habe ich mir halt alles auch tatsächlich in diesem Zeitraum erarbeitet, zu gucken. Ich habe einen Podcast über einen Podcast machen gehört. Wirklich auch das Ganze, also einfach so anfangen war mir nichts, sondern wirklich einen Plan zu machen. Wer ist meine Zielgruppe? Für wen mache ich das? Da dran zu bleiben. Auch die ersten, ich habe halt neben meinem Schreibtisch so ein riesen Mindmap mit allen Themen und deshalb bin ich auch so entspannt, weil da stehen noch 20 und es kommen jede Woche neue. Weil ich denke, das müsstest du jetzt auch nochmal machen. Das ist halt an diesem Echtzeit-Podcast das Schöne, ja, ne?
Das müssen wir auch noch machen. So, jetzt kommen wir mal zu meiner zweiten Frage und ich hoffe, du verstehst sie nicht falsch, aber
mal gucken.
Ich habe mich selbst gefragt und würde die Frage gerne weitergeben, auf welches Szenario bereitest du dich eigentlich mehr vor? Dass dein selbstgeschriebenes Buch ein Erfolg wird oder dass dein Buch eventuell auch ein Flop werden kann?
Also dass es ein Flop wird, glaube ich wirklich gar nicht. Es kann natürlich schwer werden, einen Verlag zu finden. Also was ist ein Flop? Dass es erscheint und nicht gekauft wird, glaube ich wirklich nicht. Es kann aber ein harter Weg sein, eine Literaturagentin zu finden, die das Projekt wirklich versteht und dass die wiederum einen Verlag findet, die wirklich versteht, warum es dieses Buch braucht. Weil das ist bei Geburten, einfach weil es ein Thema ist, was Frauen betrifft, leider sehr, sehr weit verbreitet, das irgendwie abzubügeln. Und da hat die halt jetzt was Schlechtes erlebt. Also da muss die das jetzt aufarbeiten. Wieso schreibt die darüber ein Buch? Damit beschäftige ich mich schon, dass das passieren kann, aber nicht zu viel. Also das ist auch wichtig, das natürlich einzuplanen. Und das kann mir 1, 2, 3 Mal passieren. Und ich habe auch einen Plan. Also B würde ich gar nicht machen, sondern C, D, E irgendwo da hinten. Also ich weiß, dass man Bücher auch im Selbstverlag und als E-Book rausgeben kann und verkaufen kann. Also dieses Buch wird erscheinen, aber ich gehe momentan wirklich davon aus, dass ich einen richtigen Verlag finde. Und wenn ich das hinkriege, dann glaube ich nicht, dass es ein Flop wird. Dafür ist die Zielgruppe zu groß und der Bedarf zu stark da.
So wie du auch sagst, genau. Also ist natürlich eine Frage mit einem Augenzwinkern. Du konzentrierst dich quasi alle, also bezüglich volle Kraft voraus, Erfolg, was jetzt auch immer Erfolg heißt, aber du gehst davon aus, dass das Buch gut angenommen wird, dass sich ein Verlag findet und du planst eher in diese Richtung.
Ich plane in die Richtung, aber ich weiß auch, dass es, also bei meiner Arbeit ist immer wichtig, was habe ich selber in der Hand und was auch nicht mehr. Und das auch abzuwägen. Also ich versuche mich immer in dem Bereich zu beschäftigen, wo ich es selber steuern kann. Also ich habe ja auch noch keinen Verlag angesprochen. Ich bin da einfach noch nicht. Ich habe jetzt irgendwie ein Fünftel meines Buches geschrieben und ich brauche noch dies und jenes. Und ich stress mich da auch nicht. Ich weiß, dass in 1, 2, 3, 4, 5 Wochen, man wird es im Podcast hören, wird der Punkt kommen, wo ich sage, okay, jetzt kommt das Exposé jetzt, und das Beispiel. Und jetzt kommt das. Und dann kommt das auch. Und da stecke ich dann auch in der Zeit alle Energie rein. Ist auch wichtig, dass ich da nicht 5 Sachen was anderes gleichzeitig mache. Aber es bringt ja auch nichts. Und deshalb habe ich am Anfang erzählt, dass es eben viele andere Podcasts gibt, die mich nicht nach vorne bringen. Es bringt ja auch nichts, die ganze Zeit zu denken, oh Gott, nachher will das keiner haben. Und dann, also da glaube ich schon dran, dass sich das dann auch selbst irgendwann erfüllt, wenn das meine Haltung ist. Oh Gott, vielleicht, ne? Sondern ich gehe dahin und sage, ich kann Frauen helfen. Ich will mit diesem Buch ganz vielen Frauen helfen, dass sie gut durch eine Geburt kommen. Und dafür mache ich das. Und dann glaube ich daran, dass das der ein oder andere Verlag entdecken wird.
Finde ich total super. Ich konnte auch bei Twitter nachlesen, dass du, glaube ich, einmal mit so einem Augenzwinkern auch gesagt hast, okay, Leute, viele empfehlen, erst einen Verlag zu suchen und dann danach ein Thema zu finden und darüber zu schreiben. Du machst es natürlich auch umgekehrt. Ne? Du schreibst natürlich erst und findest dann ein,
wobei
habe ich meinen Stift kaputt gemacht.
Wobei das Buch auch nicht fertig sein muss. Ne? Aber,
aber
ein Teil, ich brauche einfach wirklich ein Gefühl dafür, wie das jetzt steht und das kann man in dem Podcast nachhören, wie das wirklich sich auch weiterentwickelt und immer konkreter wird. Weil das dann das Produkt ist, was ich verkaufe. Nicht, ich schreibe da mal irgendwie ein Buch, weil das wichtig ist.
Ja, oder ich schreibe es vielleicht um, weil der Verlag sagt, konzentriere dich doch aufs Kinderkriegen und nicht auf die Geburt oder so. Ja, das räumst du ja komplett aus. Jetzt komme ich gleich, weil wir gerade über dieses Thema sprechen, also über das Thema des Buches, zu meiner dritten Frage. Die ähnelt ein bisschen deiner Frage, aber ne, ich musste mich halt auch vorbereiten und konnte die Fragen ja nicht mit deinen matchen. In deinem Buch geht es ja auch über Geburten und nicht übers Kinderkriegen. Welche Tabus bringen denn die Geburten immer noch mit sich? Was glaubst du, also du hast schon natürlich vorhin einiges auch dazu schon gesagt. Es geht um Selbstbestimmtheit. Welche Tabus gibt es noch?
Du meinst Tabus, über die auch nicht gesprochen wird? Also das Tabu besteht darin, dass man es nicht ausspricht, meinst du jetzt, ne?
Ja, und welche Tabus zum Thema Geburt gibt? Also es wird ja auch Wunder der Natur auch betitelt, ist es ja auch. Aber da, wo es stattfindet, ne, im Gesundheitssystem, gibt es wahrscheinlich viele Tabus.
Ja, also da gibt es, glaube ich, wirklich viele Tabus. Ein großes Tabu ist wirklich darüber, also jetzt erstmal unabhängig von dem System, zu sagen, Geburt, ist es wirklich Abgefahrenes, was du dir vorher nicht vorstellen kannst und was du auch nicht immer im Griff hast. Egal wie gut du vorbereitet bist, es gibt ja jetzt auch ganz viele so Hypnobirthing und so mentale Übungen, die man machen kann. Hab ich jetzt selber nicht, aber werde ich auch jemanden zu interviewen auf jeden Fall. Man hat es trotzdem als Frau, ich habe es nicht wirklich im Griff. Also es macht mein Körper und es gibt auch, hat auch eine Hebamme zu mir im Interview gesagt, also auch, so, da spielt ja auch das Kind eine Rolle, ne? Also ich bin als Frau körperlich jetzt eigentlich dafür gemacht, so ein Kind zur Welt zu bringen, aber so ein Kind muss da auch rauskommen und manchmal findet das nicht den richtigen Weg und dann ist das ein Kaiserschnitt oder dann ist das ein anderer Eingriff. Und das, nochmal unabhängig vom System, das ist ein ganz großes Tabu, wirklich zu sagen, dass das viele betrifft. Also die Geburt selber, das hast du eben, wird oft wirklich so richtig verklärt mit diesem, das ist das Natürlichste der Welt und die Frauen sind dafür gemacht und das, wenn du die richtige Einstellung hast, dann klappt das alles und das sagen alle Zahlen und Fakten, das kann so sein, aber das muss es halt nicht. Und das ist ein Tabu, wirklich zu sagen, so und so viele Eingriffe gibt es und sei offen, wenn du in so eine Geburt gibst, sei bei dir, aber es gibt auch einen Punkt, wo du es nicht mehr entscheiden kannst und wo du einfach dann auch es nicht in der Hand hast. Das ist, finde ich, ein ganz großes Tabu. Und das zweite, noch viel größere, ist eben wirklich die Situation in der Geburtshilfe. Nicht immer und nicht überall, zum Glück. Es gibt ganz viele Frauen, die erleben Hebammen, die sie unterstützen, die erleben Selbstbestimmtheit. Ganz, ganz viele erleben das. Ich sage auch nicht, dass das überall so gibt, aber ich kenne jetzt zum Beispiel hier in Berlin in fast allen Kliniken Frauen, die das da erlebt haben, ähnlich wie das, was ich erlebt habe. Das kommt durch überforderte Hebammen, überfordertes Personal, durch zu viel Frauen auf zu wenig Platz und zu wenig Personen, keine Frage. Aber das muss man sich wirklich mal vorstellen, das ist ein ganz großer Tabubruch, den ich mache. Wenn ich sage, pass mal auf, ich hatte eine Hebamme, die hat zu mir gesagt, weinen hilft dir jetzt auch nicht. Die hat zu mir gesagt, das reicht so nicht, das wird so nichts. Und das kann man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen, dass eine Hebamme das zu einer Frau in den Wehen sagt. Das hat die stundenlang gemacht. Und am Ende gab es zig Eingriffe, die ich nie wollte, weil es musste ja irgendwie dann auch mal fertig werden, das Elend. Und das ist ein totaler Tabubruch, zu sagen, okay, das ist Teil des Systems. Such dir einen Ort, wo das möglichst wenig vorkommt, wo das Thema auch bewusst ist, also wo auch zum Beispiel, also, da kann man ja auch was gegen tun, ne? Also es gibt schon auch Kurse für Hebammen, was so zum Beispiel traumasensibler Umgang und so angeht. Also es gibt auch Kliniken, die das Thema kennen und da gut mit umgehen und dran arbeiten, keine Frage. Aber das Thema, das ist ein Riesentabu, dass es das wirklich gibt, in der Masse. Also das ist wirklich, dass es in fast jeder Klinik so eine Hebamme gibt. Und du kannst auch Glück haben, du kannst in die gleiche Klinik gehen, also haben ja auch viele Frauen da, wo ich war, wo ich das Schlimme erlebt habe, die haben eine andere Hebamme, die anders drauf war und vielleicht eine super Ärztin, die gesagt hat, die Frau braucht einfach nur Zeit. So, kann ja sein, ne? Aber das ist wirklich, das ist echt ein Tabu. Zu sagen, dass es das einfach wirklich, wirklich gibt und dass man sich darauf vorbereiten muss.
Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele, die das hören, die vielleicht auch schon also Geburten hinter sich haben, wahrscheinlich ganz viel ähnliche Situationen haben. Ja, also vielleicht triffst du genau auch jetzt einen Nerv, dass man sich einfach mal damit auseinandersetzt.
Das ist wirklich das Gute, dass es da in der öffentlichen Debatte wirklich mehr und mehr hingeht. Also es gibt ja den 25. November, das ist der Tag gegen Gewalt an Frauen und da gibt es eine Bewegung, die heißt Roses Revolution. Und da gehen Frauen mit einer rosa Rose, ich finde das irgendwie ein bisschen abgefahrenes Zeichen, aber ich habe das auch oft mitgemacht, in die Klinik, wo sie ja Gewalt erlebt haben oder auch, also Gewalt ist sehr umstritten, auch wenn man das so nennt, kann jeder selber, jede Frau, die betroffen ist, selber sagen, ob das Gewalt war oder einfach nur respektloses Verhalten. Aber die legen da eine Rose hin, oft auch mit einem Brief und sagen, das war falsch. Und das ist ja schon ein Schritt und darüber wird mehr und mehr berichtet. Also wer das jetzt hört und davon noch nie was gehört hat, das kann man googeln. Gewalt unter der Geburt oder Roses Revolution heißt diese Bewegung. Und das finde ich sehr, sehr gut, dass da auch viele, auch Kolleginnen von mir anfangen, drüber zu schreiben. Als mehr und mehr betroffene Frauen wirklich auch anfangen, ihre Geschichte zu erzählen.
Das ist eigentlich so ein schönes Thema, Geburt, ne? Und dann befasst man sich vielleicht mit so einem...
Das ist das Tragischste an der ganzen Nummer, dass das eigentlich, also wenn alles gut läuft, ist das einfach, egal wie schmerzhaft auch eine Geburt ohne, ne, ist, also gar keine Frage, ich gehe auch nicht zu den Leuten und sage, Geburt ist das Tollste auf der Welt, aber wie faszinierend das eigentlich ist. Mein Körper macht ein Lebewesen, ich bringe das zur Welt und dann habe ich dieses kleine, süße Baby und es könnte alles, auch wenn es anstrengend ist, so, so schön sein und wenn man den Frauen da so reingrätscht, die da zutiefst traumatisiert, dann ist das halt nicht schön am Anfang. Nee. Dann wissen die nicht, wer sie sind und was sie fühlen und es wird ganz viel von diesem Wunder zerstört. Tatsächlich ist das so.
Abgefahren, weil das Ergebnis als Kind denn so auf dem Abend nachher zu haben oder mit ins Leben zu nehmen, das bleibt ja dann das Schöne, ne? So.
Ja, und das ist auch der, das Problem ist, das ist der Anspruch an Frauen, ne? Also das hören viele Frauen, die völlig fertig sind nach einer Geburt, wie du schon gesagt hast, es muss nicht immer aufgrund von Gewalt sein. Es kann auch einfach dieser Prozess der Geburt an und für sich sein, weil das so verrückt ist. Na klar. Dann sind die völlig fertig und Babyblues und sonst was und die Leute sagen zu ihr, ja, dem Kind geht's doch gut, jetzt stell dich nicht an. Das erleben Frauen jeden Tag. Deshalb habe ich auch so ein Teil in meinem Buch, was man Frauen nach einer Geburt niemals sagen sollte. Und dieser Satz gehört dazu. Es ist so.
Ja.
Die haben einfach ein Wunder vollbracht. Die sollen jetzt mal ihre Ruhe haben und genau das kriegen, was sie brauchen.
Ja, ja. Absolut. Stimme ich dir zu. Sehr spannend. Wir müssen über dein Buch reden, wenn es fertig ist. Weil das
Machen wir.
Genau. Und dann schicken wir dich zu Lanz und Co. Und damit das einmal hier rumgeht. Ich weiß nicht, ob ich mir mit meiner vierten Frage einen Gefallen tue, aber ich stelle sie dir trotzdem. Was glaubst du denn, wie wird das Social Media Marketing das Schreiben als Autorin oder Journalistin verändern? Denkst du, da kommt eine Veränderung auf uns zu?
Also ich glaube, die haben wir schon längst erlebt. Also ich habe ja Journalistik studiert und da, als ich Journalistik studiert habe, also so lange ist das eigentlich noch nicht her, aber da war noch nichts mit Social Media und da wollten wir alle zur Zeitung, ne? Oder zum Spiegel wollten, also zur Printausgabe des Spiegels wollten.
Eieiei.
Ja, und online wollte auch keiner machen. Also Radio schon auch, ich habe Fernsehen gemacht und dann kam das mit dem Crossmedialen recht schnell. Ich habe das auch recht schnell kommen sehen. Ich glaube trotzdem, dass sich journalistische Qualität durchsetzt und da ist es relativ egal, ob es jetzt ein bekanntes Medium ist oder ein Blogger. Ich glaube an den Verstand der Leute und dass sie immer noch irgendwie erkennen, ob was recherchiert ist oder nicht. Wobei natürlich Fake News und alles, was damit zu tun hat, ein Riesenproblem ist. Aber da müssen wir halt mit umgehen, ne? Und ich glaube, dass es immer Journalisten und Journalistinnen braucht, die Themen einordnen. Ja, und für mich ist es eigentlich eher ein Kanal extra, in dem ich ganz spannende Leute kennenlerne und mich mit ganz vielen Leuten vernetze. Und du hast jetzt Twitter erwähnt. Also wenn man sich meine Kanäle anguckt, dann passiert zurzeit bei Twitter am wenigsten, weil es strengt mich schon auch an. Ne? Also das erzählen ja viele Frauen, die sagen, sie sind Feministin und irgendwas zu Frauenthemen schreiben. Das muss gar nicht so radikal sein wie zur Geburt. Das kann auch andere Themen sein. Das sind ja Anfeindungen, die kann man sich nicht vorstellen. Also ich hatte das jetzt selbst in einem Artikel, da ging es ums Thema Impfen, Corona-Impfung. Das kann man sich auch nicht vorstellen, wie so ein einfacher Artikel, in dem ich beschreibe, ich habe da so Freundinnen, die lassen sich nicht impfen, wie kann ich damit umgehen? Das war eigentlich so ein Servicestück für die 80% der Leute, die sich impfen lassen und irgendwie merken, das ist so eine Spaltung in der Gesellschaft und sie wollen das eigentlich gar nicht. Wie können sie mit ihrer Freundin reden? Wie, das habe ich geschrieben und das hat dazu geführt, dass ich hier Beratung bei Anti-Hass-Verbänden einholen musste und. Das kann man sich nicht vorstellen. Und das ist dann schon auch kräftezehrend. Also das ist bei diesem Ganzen, dass jeder alles irgendwo schreiben kann in irgendwelchen Blogbeiträgen, da steht immer noch der letzte Mist über mich. Ich muss jetzt immer zum Anwalt und gucken, ob man da irgendwas davon los wird. Das ist ja furchtbar. Ne? Also das ist eher das, was ich daran schon sehr schwierig finde, aber es kann mich ja trotzdem nicht davon abhalten, meinen Job zu machen.
Sehe ich genauso und ich hoffe, dass, so wie du sagst, sich der Journalismus eigentlich immer durchsetzt, weil man dann doch eher diese Qualität bevorzugt. Klar, ich wollte jetzt auch nicht damit ausdrücken, dass es morgen keinen Journalismus mehr geben wird, aber wir haben natürlich, so wie du sagst, eine Veränderung ja auch schon kennengelernt. Es ist ja nicht immer nur der Shitstorm oder sind nicht nur die Hasskommentare und der Shitstorm, sondern auch, ja, vielleicht auch schon nur der Zugang, ne, zu Medien. Vieles lässt sich ganz schnell per Knopfdruck vervielfältigen und auch manchmal anders darstellen. Ne? Das hat alles Vor- und Nachteile. Und vielleicht, also ich finde das auch, es gibt sehr viele gute Sachen, die man mit Social Media halt auch machen kann, aufklären kann, erreichen kann. Es gibt ganz tolle Beispiele. Ich glaube, man muss umgehen. Man muss lernen, damit umzugehen. Also man muss lernen, das einzusetzen.
Ja, und man muss es eigentlich jetzt in Schulen und so unterrichten. Ne? Also man muss eigentlich jetzt mal anfangen, frühzeitig zu erklären, was ist was, weil es ist einfach so ein anderes Spektrum, woher ich alles Informationen bekommen kann und auch wirklich da mal drauf zu gucken. Ja. Also ich merke es wirklich auch im erweiterten Bekanntenkreis. Ich habe da das und das gelesen, ich habe das und das gehört und immer zu fragen, was ist denn deine Quelle? Stand da eine Quelle? So, also diese journalistischen Grundregeln, die ich echt noch im Studium gelernt habe, immer mitzudenken. Deshalb sage ich auch, es braucht eigentlich immer Journalisten, nur es braucht auch viele Leute, die wieder anderen sagen, so pass auf, das ist jetzt keine seriöse Quelle.
Ja, oder du hast es, so kann man es nicht formulieren. Also vieles kannst du ja auch schon alleine mit der Sprache machen, ne? Oder mit dem Ausdruck. Und da würde ich gerne, also der wichtige Punkt ist ja auch noch, wer bringt es den Schülern bei? Also das, ne, das könntest du machen, ja, als Journalistin. Also das ist ja so vielfältig, das kann ja auch nicht jeder. Ich will jetzt nicht die Lehrer eingreifen, aber ich meine, das ist ein wichtiger Punkt, wer das auch so vermittelt, wie man Social Media einsetzen kann und was Vor- und Nachteile sind und wie der Umgang halt sein sollte. Und ich finde das, also da ist ja ein großer Punkt, wie kann ich Quellen identifizieren, die vielleicht nicht so seriös sind oder die einfach falsch sind. Also die nicht stimmen. Hate Speech und so weiter, ne? Klar. Ja, genau. Ach, spannend. Nächstes Thema, was wir auch machen. Lena, ich sehe, du musst öfter kommen.
Wir haben gerade erst angefangen.
Und dennoch komme ich schon zu meiner letzten Mats-Abfrage. Was ist in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch mehr davon passiert?
Oh, das ist ja auch eine schöne Frage. Oh, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll.
Das ist ein gutes Zeichen.
Das ist gut, ne?
Das ist ein gutes Zeichen,
ja. Wenn es gut läuft, dann mache ich immer morgens Yoga. Das soll so bleiben. Das möchte ich mehr in meinem Leben haben.
Okay.
Das gibt mir ganz viel Zeit mit der Familie und sowieso auch mit Freunden. Und da hätte ich jetzt wirklich gerne, dass sich das alles ein bisschen mehr normalisiert mit Corona und Co. Also das ist jetzt einfach, ich bin an so einem Punkt, das war lange Zeit okay, so aufzupassen, wen man wie trifft. Aber jetzt merke ich, jetzt kommt's. Also da ist ein großes Bedürfnis da, dass jetzt wieder endlich.
Kenne ich.
Und es ist halt so, durch diese Impfung, die da ist, es ist jetzt so vor Augen eigentlich die Lösung, dass das schneller geht, dass da wirklich jeder nochmal guckt im Bekanntenkreis, wie können wir denn jetzt irgendwie echt zurück zur Normalität. Ich möchte das jetzt. Also das ist schon so, das möchte ich mehr haben. Ich gucke hier so aus dem Fenster in den blauen Himmel. Heute ist so ein schöner Tag, also das total, möchte ich auch mehr. Also die Sonne auf der Haut und das Rascheln der Bäume um mich rum und so. Also das ist auch dieses Thema mit den kleinen Dingen im Leben. Das möchte ich noch mehr und ja, ich möchte auch noch mehr schreiben und sehen, wie ich da auch Feedback kriege, wie Menschen von meinen Artikeln, von meinem Buch, von meinem Podcast erreicht werden, wie ich wirklich meine Dinge mit den Menschen teilen kann und da auch wirklich sehe, dass es hilft. Das ist, glaube ich, die Idee und das möchte ich noch mehr und das hat schon gut angefangen.
Das klingt so toll, liebe Lena, und ich finde das ganz wunderbar, wie du auch gerade sagst, weil die meisten, also meine letzte Frage ist bei einigen immer gleich und das sind, so wie du sagst, meistens die kleinen Dinge. Keiner sagt irgendwie ja und ich, also so große Themen und ich will noch mehr Geld haben oder ich will noch mehr erfolgreicher sein. Bei vielen ist die Antwort oder bezieht sich Antwort wirklich auf die kleinen Sachen, wofür man dankbar sein kann, ne? Dass die kleinen Dinge einfach dann auch bleiben wollen. Dann sind wir wieder beim Thema. Erst wenn man sich vornimmt, dankbar zu sein, kann man auch nur dankbar sein.
Ist man dankbar.
Deswegen stelle ich diese Frage. Trotzdem kompliziert, aber sie ist so. Jetzt die inoffizielle 11. Frage. Ist es mir denn gelungen? Ist es mir denn gelungen, die einzigartige Fragen zu stellen? Da bin ich jetzt natürlich sehr gespannt drauf.
Ja. Ich fand das gut. Also da war jetzt wirklich nichts, wo ich dachte, oh, schon wieder oder so. Gar nicht. Also ich fand das jetzt wirklich total, total gut.
Warte einmal. Mic drop. Das war ja beim Podcast, ich habe mal mein ganzes Equipment umgeschmissen. Dann habe ich es geschafft.
Ja.
Cool. Mega. Total. Mega. Wie kann man besser in das Wochenende starten? Ins Wochenende starten mit einzigartigen Fragen, mit einem super Gespräch. Ich bin dir so dankbar, dass du erstens die Zeit hattest, zweitens diese spannenden Themen mitgebracht hast.
Ich danke dir auch sehr, also auch für deine Offenheit, weil wir kennen uns ja gar nicht. Ich habe nur ein bisschen deine Podcast reingehört und habe gedacht, so, es kann ja auch nach hinten losgehen, ne? Aber ist es nicht, es war total super. Vielen Dank.
Aber ich denke, auch das hätten wir gut über die Bühne gebracht. Ich würde es ja sogar mal spannend finden, wenn man sagt, irgendwie, oh, es kann noch mal, also nicht schief gehen, aber wo es auch mal so richtig konträr ausgehen kann, das fände ich ja auch mal spannend. Aber das habe ich bei dir jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich erwartet, denn ich habe ja auch deinen Podcast gehört, dann hat man ja mal schon so ein bisschen das Gefühl, was ist es für eine Person. Ich habe zugehört zum Thema Geburten. Wir werden noch ganz viel lesen und lernen und hören. Ja, also bei dir muss man ja wirklich alle Sinne aufzählen, die man, mit denen man ja mit dir quasi in Kontakt treten kann. Und ich werde alles, was es gibt und was man wissen muss, in die Shownotes packen. Auch das Twitter. Ich mache auch Twitter. Komm.
Haus rein. Ich muss nur vorher sagen, wenn da mal wieder ruhig ist, dann hatte ich gerade mal wieder keinen Bock auf die Pöbelei.
Ich habe erst gar keinen Twitter, weil ich, genau, ich glaube, dafür reicht meine Energiereserven auch nicht, aber es ist natürlich für deine Arbeit, für deinen Berufsstand natürlich auch nochmal was ganz anderes. Sehr schön. Bevor ich uns ins Wochenende verabschiede, darfst du gerne noch die letzten Minuten mit Sätzen füllen. Was muss noch gesagt werden?
Was muss noch gesagt? Leute, was muss gesagt werden? Leute, geht da raus, erzählt eure Geschichte, teilt das, was ihr zu teilen habt. Ich will es hören und ganz viele andere Leute auch.
Und wir wollen es wissen und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr auch hier im Matz-Up-Podcast darüber sprechen. So.
So ist
toll,
es.
Oder?
Toll.
Toll. Und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Das dürft ihr Lena und mir natürlich auch sagen, schreiben, zurufen, wie auch immer. Ja, auch gerne auf der Straße. Wir gehen ja jetzt wieder mehr raus, ja, weil dann kann man uns auch mal so direkt ansprechen. Nein, teilt es uns gerne mit und hört auch in den Podcast von Lena rein, hört in meinen Podcast weiter rein. Es gibt mittlerweile über 70 Folgen. Bedenke, ich wollte mal nur 10 Folgen machen und mal schauen, wie es so läuft. Ja, ich konnte gar nicht aufhören, weil es macht so viel Spaß. Und seid auch nächste Woche wieder dabei, wenn es heißt Matz ab Vollbart nachgefragt. Jeden Freitag 13.10 Uhr. Überall, wo es Lenas Lieblingspodcast gibt. Also überall. Bis dahin, liebe Grüße, schönes Wochenende. Lena, liebe Grüße nach Berlin, Mitte.
Viele Grüße zurück und macht's gut.
Tschüss.
Matz ab. Klappe, Ecke, die erste.
Hallim, hallim.
Jo. Mann, du bist gefeuert.
Ich war noch in der Probe.